Alhamdulillah, alles hochgebührt Allah und Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit und Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, ihr könnt euch vielleicht erinnern, in der letzten Woche haben wir ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam besprochen, Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu, wie man mit dem Nachbarn und wie man mit dem Gast umzugehen hat und dass man eben nur reden soll, wenn man der Überzeugung ist, dass was man sagt auch wirklich gut ist. Und wir haben auch etwas aus der Biografie des Propheten sallallahu alaihi wasallam kennengelernt. Und zwar haben wir erfahren, wie er heißt, sallallahu alaihi wasallam. Und wir haben auch über die Geschichte von Samsam gesprochen, in Bezug auf den Großvater des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib, und noch ein paar andere Sachen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam aussieht, ja, haben wir besprochen. Heute möchten wir inshallah weitermachen am folgenden Punkt. Zwar machen wir erstmal mit den Hadithen weiter. Wir machen ja immer jedes Mal, für diejenigen, die das letzte Mal nicht da gewesen sind, wir machen jedes Mal zwei Hadithe, je nachdem, wie weit wir kommen. Und am Anschluss machen wir dann, wie heißt es, Sirah, das heißt aus der Biografie des Propheten sallallahu alaihi wasallam, einen Auszug davon. In möglichst chronologischer Reihenfolge. Ja. Beim letzten Mal bei der Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu, ich sage ihn noch einmal so als kleine Erinnerung, als Auffrischung. Und zwar hat er gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat: Wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll entweder Gutes sprechen oder schweigen. Und wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, soll seinen Nachbarn gut behandeln. Und wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, soll seinen Gast gut behandeln. Der heutige Hadith, liebe Geschwister, ist ebenfalls ein Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu. Das heißt, auch wieder der gleiche Sahabi, der gleiche Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam, berichtet uns, und wir haben gesagt, dass er zu denjenigen sieben Sahaba gehört, die besonders viele Hadithe über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert haben. Und er überliefert uns folgenden Hadith. Er sagt: Ein Mann kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte zu ihm: O Gesandter Allahs, gib mir eine Empfehlung, gib mir einen Ratschlag. Gib mir also einen Ratschlag fürs Leben. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Werde nicht zornig. La taghdab. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wiederholte diese Antwort mehrmals. Jedes Mal sagte er: Werde nicht zornig, werde nicht zornig, werde nicht zornig. Diese Empfehlung des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist, ihr seht einen Zusammenhang zwischen dem letzten Hadith und diesem Hadith. Der erste Hadith lautete: Sprich nur Gutes oder schweig. Und im zweiten Hadith jetzt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam macht uns auf eine Sache aufmerksam, die dazu führt, dass man Dinge sagt, die eben nicht gut sind. Denn nach dem ersten Hadith hätte man sich die Frage stellen können: Wie soll ich denn es vermeiden, etwas Schlechtes zu sagen, als würde der Prophet sallallahu alaihi wasallam jetzt dir sagen: Werde nicht zornig, dann wirst du auch nichts sagen, was du nachher bereust. Und ihr wisst, dass zornig werden ist eine Sache, die Gelehrten sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht verboten, dass man zornig wird, sondern er hat verboten, dass man Dinge macht, die einen dazu bringen, zornig zu werden. Ja, weil zornig zu werden ist ein Vorgang, sagen wir mal, ein Vorgang in dir selbst. Ja, du siehst irgendetwas, was dich wütend macht. Okay? Dass du jetzt zornig geworden bist, das ist nicht das Problem. Sondern das Problem, weil das ist normal. Es kommt nur darauf an, was du jetzt mit diesem Zorn machst. Das ist die eine Sache. Und vorher noch kommt darauf an, bist du der Grund dafür, dass du auch so zornig geworden bist, oder hättest du diese Sache aus dem Weg gehen können? Ja? Deswegen sagen die Gelehrten, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat hier den Menschen darauf hingewiesen, dass er Dingen aus dem Weg gehen soll, Ursachen aus dem Weg gehen soll, die einen zornig machen. Allah subhanahu wa ta'ala im Koran hat diejenigen Menschen gelobt, die, auch wenn sie zornig geworden sind, trotzdem ihren Gefühlen nicht freien Lauf lassen. Das heißt also, ihr wisst, es gibt manche Leute, die verlieren ihre Fassung, die verlieren ihren Verstand sogar, ja, wenn sie sehr zornig geworden sind, sodass sie Dinge sagen, die sie normalerweise nicht sagen würden, und dann machen sie in ihrem Zorn mehr kaputt, als sie eigentlich wirklich selbst wollten. Und bei manchen Leuten ist der Zorn sogar so stark, dass sie nicht einmal mehr wissen, was sie im Zorn gesagt haben. Und das ist eine Stufe, die der Shaitan bei manchen Leuten tatsächlich erreicht. Der Satan, Iblis, schafft es bei manchen Menschen, sie so aus der Fassung zu bringen, dass sie Dinge sagen, die sie hinterher bereuen. Und wie viele Dinge gibt es, die das geschehen, wie zum Beispiel, dass Leute die Scheidung aussprechen, ihrer eigenen Ehefrau zum Beispiel gegenüber, wenn sie zornig gewesen sind, und dann bereuen sie es. Nur wenn es einmal passiert ist, dann ist es passiert. Ja? Das ist ein Beispiel. Und da gibt es viele andere Beispiele, die man also im Zorn sagen könnte und auf die man dringend aufpassen muss. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْضِ وَالْعَافِينَ عَنْ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Dass Allah subhanahu wa ta'ala spricht jetzt über einige Eigenschaften derjenigen gläubigen Menschen, und er sagt unter ihnen, zu diesen Eigenschaften gehört, und diejenigen, die ihren Zorn bändigen, ihren Zorn unterdrücken, und diejenigen Menschen, die verzeihen, und Allah liebt die Gutestuenden. Drei Stufen. Erstens diejenigen Menschen, die ihren Zorn unterdrücken. Zweitens diejenigen Menschen, die dann verzeihen. Weil du kannst deinen Zorn bändigen, das musst du. Du kannst nicht deinen Zorn einfach freien Lauf lassen, wie du möchtest. Zweite Sache ist, dass du verzeihst, das ist noch eine Stufe oben drüber. Und die dritte Stufe ist, dass du nicht nur verzeihst, sondern die Person, die dir etwas Schlechtes angetan hat, du tust ihr etwas Gutes. Ja? Das sind also, und dafür gibt es auch realistische Beispiele aus den Biografien der Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sodass mancher von ihnen, nachdem er seine eigene Magd geschlagen hatte, hat er danach die Sache so sehr bereut, dass er nicht nur Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung gebeten hat, sondern dass er sie auch sofort freigelassen hat. Ja, weil der Islam, der ist ja, dafür, dass die Menschen Gutes tun, und zum Gutes tun gehört es natürlich, dass man Leute aus ihrem Unfreisein befreit. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das noch verdeutlicht, als er gesagt hat, ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. Nicht derjenige ist stark, nicht derjenige ist kräftig, der einen anderen umhauen kann, sondern derjenige ist stark, der seinen eigenen Zorn bändigen kann, der seinen eigenen Zorn unter Kontrolle hat. Unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er wurde auch zornig. Er wurde in vielen Situationen wurde er zornig. Nur der Unterschied war, erstens, er wurde zornig nur wegen Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wenn es irgendetwas gegeben hat, was Allah zornig macht, dann wurde der Prophet sallallahu alaihi wasallam ebenfalls zornig. Ansonsten, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde nicht zornig wegen sich selbst, nicht aus eigenem Interesse zornig, sodass er sich gerecht hätte oder ähnliches. Sondern, wie sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, stark ist derjenige, der seinen Zorn unterdrücken kann. Und das ist auch wirklich die Tatsache, denn jeder Mensch kann, eine andere Person, über die er steht, die stärker ist als er, niedermachen, kaputt machen, fertig machen, umhauen. Aber was nicht jeder Mensch kann und was anstrengend ist und schwierig ist und von ausgezeichnetem Charakter ist, dass man, obwohl man zornig wird, dass man ihn diesen Zorn unterdrückt, und noch besser als das, liebe Geschwister, sogar wenn man imstande wäre, und darum geht es eigentlich auch, wenn man imstande wäre, sich zu rächen. Jemand tut dir etwas an und du bist imstande, dich zu rächen von dieser Person, weil er unter dir steht, aus irgendwelchen Gründen. Ja? Entweder weil es dein Sohn ist, oder weil es dein Arbeitnehmer ist, oder weil es dein Sklave ist, wie besonders früher, oder ähnliches. Wenn du in diesem Moment zornig wirst und trotzdem du rächst dich nicht und du nutzt die Situation nicht aus, du nutzt die Gunst der Stunde nicht aus, dann ist das eine unglaublich wertvolle Sache und eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala dir nicht unvergolten lassen wird am jüngsten Tag. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, wer seinen Zorn bändigt, obwohl er die Möglichkeit gehabt hätte, ihn freien Lauf zu lassen, obwohl er die Möglichkeit gehabt hätte, ihn freien Lauf zu lassen, so wird Allah subhanahu wa ta'ala ihn am jüngsten Tag oder am letzten Tag oder am Tag der Auferstehung, wird er ihn rufen vor allen Geschöpfen. Vor allen Geschöpfen, die es gibt, wird er ihn rufen, Person so und so, komm nach vorne. Und dann wird er ihm sagen, hier darfst du dir eine Frau des Paradieses aussuchen. Such dir irgendeine aus, welche du möchtest. Und das ist eine unglaubliche Gunsterweisung Allah subhanahu wa ta'ala, für die es sich lohnt, denn man bekommt eine ewige Belohnung nur dafür, dass man, wenn man wütend geworden ist, seinen Zorn bändigt. Natürlich, liebe Geschwister, gibt es unterschiedliche Arten von Zorn, wie ich gesagt habe. Es gibt manchmal unberechtigten Zorn, dass der verboten ist, es steht außer Frage. Aber die Frage ist auch, wofür man zornig wird. Man kann zornig werden aus eigenem Interesse oder man gibt die Sache vollkommen auf und wird zornig nur aufgrund von, dass Allahs Gesetze missachtet werden und Allahs Befehle nicht umgesetzt werden. Einmal ist Folgendes geschehen, und zwar überliefert uns Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, dass zwei Männer in der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam eine wörtliche Auseinandersetzung gehabt haben. Einer hat den anderen beleidigt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam und eine von den beiden Personen, der wurde so zornig, dass er rot angelaufen ist und seine Adern, das heißt wortwörtlich sogar sein Gesicht, aber die Gesichtsgefäße, die Blutgefäße sind aufgebläht. So zornig war er. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat das von ein paar Meter Entfernung das Ganze offensichtlich beobachtet, und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu einer Person neben sich: Ich kenne einen Ausdruck, ich kenne einen Satz. Wenn er diesen Satz sagen würde, dann würde dieser Zorn von ihm gehen. Ich kenne einen Satz, wenn er diesen sagen würde, dann würde der Zorn von ihm gehen. Dieser Mann hat dann diesen Satz vom Prophet sallallahu alaihi wasallam gehört und ging dann zu der anderen Person hin und sagte zu ihm: Hör mal zu, du sollst Folgendes sagen: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ich suche Zuflucht bei Allah vor dem verfluchten Satan. Daraufhin hat der Mann Folgendes gesagt, dieser wütende Mensch hat gesagt, ich bringe das jetzt in meinen eigenen Worten, ja. Er sagte: Was willst du von mir? Denkst du, ich bin verrückt? Denkst du, ich bin krank? Geh weg. Und dann ist die Erzählung zu Ende. Der Sahabi radiallahu anhu, der ihm diese Botschaft übermittelt hat an diese wütende Person, davon können wir lernen, liebe Geschwister, dass man, wenn man ein Unrecht sieht, am besten es sofort versucht zu beseitigen. Weil normalerweise natürlich eine Person, die zornig ist, ist schwierig manchmal mit ihr umzugehen. Weil die Person, man kann sogar stark davon ausgehen, dass diese Person diesen Ratschlag in diesem Moment nicht akzeptieren wird. Ja? Nur kommt es natürlich darauf an, wie man es sagt. Ja? Aber wenn man einfach sagt, lieber Bruder, pass auf, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat empfohlen, wenn man wütend ist, dass man das und das sagt, dann macht man sicherlich nichts Falsches. Nur diese andere Person, wie sie reagiert, das ist ja auch nicht, dafür bist du ja nicht verantwortlich. Wenn du es auf die beste Art und Weise gemacht hast, bist du nicht dafür verantwortlich. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Menschen auch nur zum Tawhid gerufen und trotzdem haben ihn manche Menschen beleidigt und manche Menschen geschlagen und manche Menschen gesteinigt und weiß nicht was. Ja? Das heißt also, es ist nicht immer, du kannst nicht immer dafür, wie die Leute auf deine Dawah reagieren. Und deswegen sollte es kein Grund sein, trotzdem Dawah zu machen. Ja? Dawah zu machen, auch wenn man einstecken muss, das ist normal. Also es kann nicht sein, dass man sagt, ich mache keine Dawah, wie manche Geschwister, mashallah, machen sowas wie Infostände in der Stadt und so. Und natürlich, da muss man vieles einstecken, das ist ganz normal. Und gibt es viele Geschichten, die Leute in dieser Hinsicht erzählen können. Aber das darf kein Grund sein, dass man sagt, ich mache keine Dawah mehr. Das wäre, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ich werde die Botschaft nicht mehr verbreiten. Ja? Das geht einfach nicht. Ja? Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam war auch nur ein Mensch. Und er war auch nur beauftragt und theoretisch, wenn es ihm zu viel geworden wäre, hätte er auch die Botschaft nicht verbreiten können. Ja? Aber er hat sallallahu alaihi wasallam sich bewusst gemacht, dass er der Gesandte Allahs ist und das ist seine Aufgabe gewesen und deswegen musste er diese Botschaft verbreiten, egal was ihn erleiden würde. Selbst wenn er draufgegangen wäre, sallallahu alaihi wasallam, hätte er zu Ende gemacht. Selbst wenn er, sallallahu alaihi wasallam, der letzte Mensch gewesen wäre auf der Erde, der zu La ilaha illallah aufruft, er hätte weitergemacht, bis ihn der Todesengel abberuft. Er hätte niemals die Sache aufgegeben, sallallahu alaihi wasallam. Diese Person, die dann so unverschämt reagiert hat und gesagt hat, was denkst du, ich bin krank, denkst du, ich bin verrückt, geh weg von mir. Darüber sagen manche Gelehrte sagen, diese Person war ein Heuchler. Diese Person, sagen sie, war ein Heuchler, weil wie sollte eine Person einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam hören und das abweisen und ablehnen? Also, man macht sich bewusst, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist in der Moschee anwesend, er kriegt das mit. Er schickt jetzt indirekt jemanden zu der Person hin. Er weiß ganz genau, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Worte auch geäußert hat. Aber wie kann es denn sein, dass er sie jetzt verwirft? Wie kann er sagen, weg mit dir, geh weg? Ja? Das macht normalerweise nur ein Heuchler. Ja? Und deswegen ist es unglaublich gefährlich, wenn man einen gesicherten, authentischen Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hört und man verwirft ihn einfach. Man sagt zum Beispiel, ja, also das ist mir zu viel oder das ist mir zu anstrengend oder das bin ich nicht gewohnt oder nee, ich habe das eigentlich anders gelernt. Ja? Das ist nicht die Art und Weise, wie man umgeht. Es kann sehr wohl sein, dass du es anders gelernt hast und dass es für dich anstrengend ist und so weiter und so fort. Aber die Vorgehensweise eines gläubigen Menschen ist, dass er erst einmal prinzipiell sagt, ich höre und gehorche. Ich höre und gehorche. Und wenn du Zweifel hast an der Person, die dir diesen Hadith übermittelt hat, dann kannst du ja nachfragen. Aber du kannst nicht sagen, nein, ich akzeptiere das nicht, weil ich habe das so anders gelernt. Ja? Zum Beispiel manche Leute, sie haben von ihren Eltern oder Freunden beten gelernt. Ja? Und dann beten sie auf eine Art und Weise, die ist zwar prinzipiell in Ordnung, aber sind halt manchmal Fehler im Gebet. Das Gebet ist nicht einwandfrei, ja? Weil man deswegen zu schnell betet, zu hastig betet oder Pflichten auslässt. Und dann, wenn man ihm dann sagt, ja pass mal auf, der Prophet hat so und so gebetet, dann sollte die Person nicht sagen, nein, ich habe das aber so gelernt, sondern sollte sagen, okay, ich habe das zwar so gelernt, aber ich gucke nochmal nach, vielleicht habe ich da falsch gelernt. Ja? Weil wir wollen ja nicht so sein wie die Götzen aus der Zeit von Makka. Was haben die gemacht? Die haben gesagt, wir haben unsere Vorväter auf einer bestimmten Lebensweise vorgefunden und wenn wir dieser Lebensweise weiter folgen, dann werden wir schon recht geleitet sein. Ja? Inna wajadna aba'an ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun und muqtadun. Das heißt also, sie sagen einfach, wir bleiben so, wie wir sind. Ich will so bleiben, wie ich bin. Fertig. Das ist natürlich ein großes Problem und weist darauf hin, dass die Person sich eigentlich nicht verbessern möchte. Andere Leute haben gesagt, und das ist kein Widerspruch, es kann auch zwei Gründe geben für diese Person, warum sie diesen Ratschlag einfach so abgewiesen hat. Manche Leute sagen, die Person war so zornig, dass sie nicht mehr normalen Verstand gehabt hat. Ja, das heißt, sie wurde durch den Zorn aus ihrer normalen Fassung gebracht. Und dann sagt man eben Dinge, die man nicht sagt. Manche Leute werden so zornig, dass sie Dinge sagen und nachher, wenn man ihnen sagt, du hast das und das und das gesagt, als du zornig warst, sagt er, nee, das glaube ich nicht. Ja, das habe ich niemals gesagt. Ja. Das ist übrigens die Stufe, wo dann manche Gelehrte sagen, dass die Scheidung in diesem Fall nicht gelten würde. Ja, das heißt, wenn eine Person nicht mehr wusste, was sie gesagt hat. Ja. Und deswegen, liebe Geschwister, bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir immer die Fassung bewahren,
Und dann, liebe Geschwister, auch vielleicht ein wichtiger Punkt, zornig zu sein, kommt darauf an jetzt, wie du diesen Zorn umsetzt. Es kommt darauf an, was du mit diesem Zorn anfängst. Wohin leitet dich dieser Zorn jetzt? Ein Beispiel. Du erfährst in der Zeitung, das ist jetzt ein rein erfundenes Beispiel, du erfährst in der Zeitung, dass jemand über den Islam etwas Schlechtes gesagt hat. Eine Sache, die heutzutage oft, ich behaupte sogar täglich, geschieht. Okay? Das macht einen Muslim selbstverständlich zornig, zweifellos. Jeder Mensch, der ein gläubiges Herz hat, der ein lebendiges Herz hat und er sieht, dass irgendwas mit dem Islam, der Islam angegriffen wird in irgendeiner Weise, und besonders wenn es zu Unrecht war, und es ist natürlich immer zu Unrecht, aber es gibt Dinge, die sind offensichtlich. Ja? Es gibt offensichtliche Dinge, wo eindeutig der Islam angegriffen werden möchte, soll. Ja? Dann wird man zornig, das ist schön. Nur die Frage ist, wie reagiert man darauf? Wie reagiert man darauf? Manche Personen könnten fluchen. Manche Personen könnten sagen, wenn sie die Zeitung lesen, kann sein, die nehmen die Zeitung, zerreißen sie. Okay? Andere Personen kann sein, sie reden darüber mit anderen Menschen und so weiter. Es gibt verschiedene Arten, wie die Menschen damit umgehen. Andere heben den Hörer und rufen die Zeitung vielleicht sogar an. Ja? Und das ist die Frage. Die beste Möglichkeit sicherlich ist, dass man irgendwie versucht, diesen Ruf, der geschädigt wird, dieser Ruf des Islam, der versucht wird zu schädigen, dass man versucht, dem Islam wieder einen guten Ruf zu verpassen. Und die beste Art und Weise ist, dass man eben die Menschen aufklärt. Ja? Und dass man, ich sage euch mal eine Sache aus den Wahlen. Ich habe mal in der Schule gelernt, dass wenn es in Deutschland oder auch wahrscheinlich auch in anderen Ländern, wenn es Wahlen gibt, dann machen sie es so. Die Parteien, die erstens einmal versuchen sie, diejenigen Menschen zu mobilisieren, zur Wahl zu gehen, die sowieso ihre eigene Partei wählen würden. Es gibt eine Partei XY, du gehst erstmal zu den Wählern hin, die normalerweise immer XY wählen. Du versuchst sie erstmal zu bewegen, überhaupt zur Wahl zu gehen, weil sonst bringt nichts, wenn sie der Partei angehören, aber die geben ihre Stimme nicht ab. Als zweites geht man zu denjenigen Personen, die nicht wissen, wen sie wählen sollen, und versucht sie zu gewinnen. Und als drittes versucht man dann erst diejenigen Personen zu gewinnen, die andere Parteien normalerweise wählen. Und genau so möchten wir auch vorgehen. Wir möchten erst einmal diejenigen Menschen versuchen, vom Islam zu überzeugen, die, bei denen du eigentlich nur sagen musst, ihnen erklären musst, was La ilaha illallah bedeutet, Muhammadur Rasulullah, dass es Allah gibt, wer Allah ist, dass es Engel gibt und so weiter und so fort. Und er akzeptiert die alle Sachen, Alhamdulillah. Und er nimmt den Islam auch an, weil er hat ein gesundes Herz und das war's, das ist eine Person. Aber die auf das andere Extrem, diejenigen Menschen als erstes sich auf sie zu konzentrieren, die dem Islam gegenüber feindlich gesinnt sind, das ist meistens so, dass das eine Zeitverschwendung ist. Meistens ist es so. Das bedeutet, was ich sage, bedeutet natürlich nicht, dass das eine das andere ausschließt. Das muss ja überhaupt nicht sein. Es ist ja nicht so, liebe Geschwister, dass wir hier 24 Stunden lang Dauer machen und die Leute vor unserer Tür Schlange stehen, wir aussuchen müssten, für wen wir über Islam reden. Das ist nicht der Punkt. Nur ich sage nur prinzipiell, man sucht sich erstmal diejenigen Leute aus, bei denen man davon überzeugt ist, dass sie auch den Islam annehmen werden. Unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns ein weiteres Mittel gegeben, wie wir, wenn wir jetzt schon zornig geworden sind, wie wir den Zorn loswerden können. Weil erst einmal hat er gesagt, werde nicht zornig, haben wir gesagt, bedeutet, mach nichts, was dich dazu bringt, zornig zu werden. Jetzt ist man aber zornig geworden, man ist schon wütend, jetzt die Frage ist, wie geht man damit um? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand zornig geworden ist und steht, aufrecht steht, ja, im Gegenteil von sitzen, dann soll er sich hinsetzen. Und wenn dann immer noch der Zorn nicht von ihm gegangen ist, dann soll er sich hinlegen. Ja? So einfach ist das Ganze. Und deswegen, liebe Geschwister, seht ihr, dass wenn jemand liegt und sich aufregt, dann wird er mit Sicherheit, sofern er aufstehen kann, aufstehen und er wird nicht liegen bleiben. Genau das gleiche, wie man sich freut, wenn man liegt und dann bekommt er eine schöne Nachricht gesagt, dann sofort wird er sich aufrecht hinsetzen und der Sache mehr Aufmerksamkeit schenken. Also als wäre es das Gegenteil sozusagen. Ja? Und deswegen, das ist eine Methode, auf die man eine Person hinweisen kann. Barakallahu fikum, möge Allah subhanahu wa ta'ala euch dafür aufrichtig belohnen. Das ist der erste Hadith. Und noch einmal, der Bruder hat hier Zettel ausgeteilt. Der Sinn davon ist, dass man, wenn man irgendeine Frage hat, dass man die einfach sich aufschreibt, damit man am Ende inshallah die Frage stellen kann, damit der Lesefluss oder der Vortragsfluss nicht gestört wird. Barakallahu fikum. Das war der 16. Hadith von den Hadith al-Nawawiyyah. Das heißt, diejenigen 40 Hadithe, die Imam Abu Zakaria al-Nawawi rahimahullah ta'ala zusammengestellt hat. Ja. Diese Hadithe kann man übrigens auch immer nachlesen. Und es ist auch keine schlechte Sache, wenn man, bevor man zum Unterricht kommt, sich den Hadith vielleicht einmal, zweimal durchliest und sich Gedanken über den Hadith macht. Und wenn es man sogar eine Erläuterung dazu hat, sich die mal anzuschauen, dann geht man nämlich in solche Unterrichte ganz anders rein. Ja, weil man hat schon Vorinformationen.
Darf man seine Erläuterung selber machen?
Deine was? Nee, du sollst ja dir die Erläuterung machen im Kopf, damit du guckst im Unterricht, ob das richtig war. Das ist der Sinn. Ja. Kommen wir zum 17. Hadith. Hadith von Abu Ya'la Shaddad ibn Aus, radiyallahu anhu, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Übrigens, warum sagen wir eigentlich immer, möge Allah mit ihm zufrieden sein? Und diesen Ausdruck radiyallahu anhu benutzen wir eigentlich nur bei den Freunden des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Grund dafür ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Koran diesen Ausdruck für sie verwendet hat. Allah sagt radiyallahu anhum, Allah ist mit ihnen zufrieden, oder man kann es auch übersetzen mit möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Und deswegen sagen wir das. Ansonsten bei allen anderen Menschen sagen wir Rahimahullah, möge Allah sich seiner erbarmen, möge Allah ihm Barmherzigkeit schenken, und bei den Propheten sagen wir Alayhi Salam, Friede sei mit ihm, oder Sallallahu Alaihi Wasallam, kann man auch zu den anderen Propheten sagen, sogar zu Jibril Alayhi Salam und den anderen Engeln. Shaddad ibn Aus radiyallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allahs Sallallahu Alaihi Wasallam Folgendes gesagt hat: Wahrlich, Allah hat die gute Behandlung in Bezug auf alle Dinge bestimmt. Allah hat die gute Behandlung in Bezug auf alle Dinge angeordnet. Wenn ihr tötet, dann tötet auf die beste Art und Weise. Und wenn ihr schlachtet, dann schlachtet auf die beste Art und Weise. Und ein jeder soll seine Messerklinge schärfen und sein Tier beruhigen. Dieser Hadith ist überliefert bei Imam Muslim, rahimahullah. Und ich erinnere euch nochmal daran, was wir letztes Mal gesagt haben. Prinzipiell, wenn wir sagen, der Hadith ist bei Bukhari oder bei Muslim oder bei beiden, noch besser, dann heißt es für uns, der Hadith ist authentisch über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden. Dieser Hadith, liebe Geschwister, zeigt uns, dass der Islam, walhamdulillah, eine Religion der Barmherzigkeit im wahrsten Sinne des Wortes ist. Denn sogar, wenn es darum geht, um Tiere, schreibt uns der Islam vor, wie wir damit umzugehen haben. Denn es gibt Schlachten und Schlachten von Tieren. Also man kann das so und so machen. Ja? Und man soll es eben auf die beste Art und Weise machen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wahrlich Allah hat Al-Ihsan, Al-Ihsan ist der gute Umgang, das Schöne, das gute Umgehen, die beste Art und Weise umzugehen mit etwas, hat er für alle Dinge angeordnet, in Bezug auf alle Dinge vorgeschrieben. Und natürlich könnte man sich jetzt die Frage stellen, diese Sachen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith erwähnt hat, heißt das, dass man das machen muss oder nicht machen muss? Selbstverständlich muss man diese Sachen machen. Nur weil es der beste Umgang ist, heißt es nicht, dass es nicht verpflichtend ist. Also wenn ich sage, das ist die beste Art und Weise, dass man das Tier opfert, indem man es so und so macht. Das Messer scharf macht, das Tier nicht in Angst versetzt, den Vorgang schnell macht und so weiter und so fort. Dann bedeutet das nicht, dass dies eine freiwillige Sache ist. Ja? Sondern es kann ja sein, dass es vorgeschrieben ist. Und darauf möchte ich jetzt gleich hinweisen. Bleiben wir bei der ersten Sache. Im Islam gibt es die Wiedervergeltung. Sogar in nicht-muslimischen Ländern gibt es die Wiedervergeltung. Zum Beispiel in den Vereinigten Staaten von Amerika gibt es die Wiedervergeltung. Die machen das teilweise mit elektrischem Stuhl. Ja? Und das ist ein Land, das von sich sagt, ist ein demokratisches Land. Und deswegen sollte man wissen, dass das Prinzip der Wiedervergeltung ist kein Prinzip, das gegen die Demokratie verstoßt, auch wenn manche Leute das vielleicht den anderen anhängen würden gerne, und auch kein Prinzip, das gegen die Menschenrechte verstoßt. Ja? Weil wenn das so wäre, dann sagen wir, okay, dann einigt euch erstmal, das sagen wir sowieso, einigt euch erstmal, was die Menschenrechte sind und was ihr unter Demokratie versteht überhaupt, denn es gibt viele Demokratien und viele Auslegungen von Menschenrechten. Ja? Und die wahren Menschenrechte sind diejenigen Rechte, die der Mensch bekommen hat tatsächlich. Und das sind die von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Wer soll denn sonst den Menschenrechte geben? Mit welchem Recht? Also kann man es ja fragen. Mit welchem Recht gibt ein Mensch anderen Menschenrechte? Ja? Mit gar keinem. Und deswegen, liebe Geschwister, wenn wir uns beobachten, wenn wir gucken, was zum Beispiel da in den Vereinigten Staaten passiert nicht mit den Menschenrechten, sondern jetzt bleiben wir mal bei dem elektrischen Stuhl, dann ist das eine Qual, die dem Menschen zugefügt wird, auch wenn er verdient hätte, hingerichtet zu werden. Aber es ist eine Qual, die ihm zugefügt wird, die er nicht verdient hat. Die er nicht verdient hat. Oder die einfach einem Menschen nicht zusteht, sie ihm zuzufügen. Ja? Und deswegen hat der Islam vorgeschrieben, das auf die beste Art und Weise zu machen. Und die beste Art und Weise, und das ist der entscheidende Punkt, liebe Geschwister, die beste Art und Weise ist immer diejenige Art und Weise, bei allen Sachen es so zu machen, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam es vorgeschrieben hat. Wie der Islam etwas von dir verlangt, das Gebet, das Fasten, die Hajj, die Zakat, wie der Islam es vorschreibt, das ist die beste Art und Weise, es zu tun. Und die beste Art und Weise ist nicht so, wie du denkst. Ist nicht so, wie du denkst. Ja? Ihr müsst euch vorstellen, also sogar bei der Wiedervergeltung, unser Prophet, auf Arabisch Qisas, ja, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, hat die Wiedervergeltung auch so gerecht gemacht wie möglich. Einmal hat einer von den Kindern Israels hat eine Frau getötet von den Muslimen. Hat eine Frau getötet. Wie hat er sie getötet? Er hat ihren Kopf zerquetscht zwischen zwei Steinen. Daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam angeordnet, dass mit ihrem Kopf genau das gleiche gemacht, dass mit seinem Kopf genau das gleiche gemacht werden soll. Ja? Und deswegen, das ist die Gerechtigkeit schlechthin. Und jetzt könnte man sich vorstellen, ja, aber das ist doch viel qualvoller. Das ist doch nicht die beste Art und Weise. Nein, die beste Art und Weise ist genau so zu machen, wie der Islam es vorschreibt. Punkt. Natürlich ist das eine Sache die von richterlicher Angelegenheit und keine Sache von Selbstjustiz. Ja? Aber trotzdem, die beste Art und Weise, etwas zu machen, ist wie Allah subhanahu wa ta'ala es verlangt. Des Weiteren sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, und wenn ihr schlachtet, dann schlachtet auf die beste Art und Weise. Was bedeutet das? Das bedeutet unter anderem, dass man das Tier nicht unnötig quält. Das bedeutet, dass man das Tier, wenn möglich, nicht, natürlich diese Sachen sind immer wenn möglich natürlich, soweit es einem möglich ist, dass man das Tier, wenn möglich, nicht vor den anderen Tieren opfert, sodass es Angst kriegt oder dass die anderen Tiere hören kann. Wenn es möglich ist, dass man das Tier von jemandem das machen lässt, der sich wirklich auskennt. Ja? Weil man im idealsten Falle, und das soll man auch machen, schneidet man dem Schaf zum Beispiel, ja? Schneidet man in die Kehle und die beiden Halsadern durch, ja? Damit er möglichst schnell stirbt. Ja? Das ist die beste Art und Weise, wie du das machen kannst. Ja? Dass du vorher natürlich Bismillah sagst. Ja, das ist die beste Art und Weise, damit das Tier nachher auch halal ist. Und siehst du, das ist eine bessere Art und Weise und ist auch noch verpflichtend für dich. Dann auch, dass das Tier in Ruhe lässt, bis es wirklich gestorben ist. Ja? Und nicht, dass du anfängst, das Tier auseinanderzunehmen, wo ihm das Herz schlägt. Ja? Kommt auch auf die Idee kommen. Dass du eben, wie der Prophet in diesem Hadith erwähnt hat, dass man das Messer scharf macht. Und deswegen, liebe Geschwister, dass der Prophet sallallahu in diesem Hadith aufgezählt hat, ist kein Anspruch auf Vollständigkeit. Das sind Beispiele und es gibt noch mehr als diese Beispiele. Also das war es eigentlich schon, liebe Geschwister, in Bezug auf die Hadithe. Wir haben heute zwei Hadithe kennengelernt, dass wir nochmal zusammen sie aufsagen. Der erste Hadith war Hadith von Abu Huraira, radiallahu anhu, wo er gesagt hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu jemand zu ihm kam und hat ihm gesagt, oh Gesandter Allahs, empfiehl mir etwas, gib mir einen Ratschlag. Und dann sagt dieser Prophet sallallahu alaihi wasallam, zürne nicht, zürne nicht, zürne nicht. Und mehrmals wiederholte er dieses Wort und sagte zu ihm, zürne nicht. Der zweite Hadith, der Hadith von Abu Ya'la, Shaddad ibn Aus, radiallahu anhu, wo er sagte, dass eben dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat, wahrlich Allah hat den guten Umgang in Bezug auf alle Dinge vorgeschrieben, wenn ihr also tötet, tötet auf die beste Art und Weise, wenn ihr schlachtet, schlachtet auf die beste Art und Weise, und wenn ihr, und ein jeder soll darauf achten, dass seine Messerklinge scharf ist und soll sein Tier beruhigen. Und deswegen gibt es auch im Islam nicht etwas wie Verstümmelung, ja, weil Verstümmelung ist nicht die Art und Weise, wie der Prophet sallam mit seinen Feinden umgegangen ist. Ja. Und da kann man sicherlich noch mehrere Dinge dazu sagen.